Journalistin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 1. März, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen. Theoretisch glaube ich Frühlingsbeginn, der 1. März, auch wenn man den 21. März oft nimmt. Aber in Russland spricht man vom Frühlingsstart am 1. März. Also möge die Schneeschmelze eintreten und allen unseren Hörern einen guten Sonntag.
Ja, Frühlingsbeginn, wie Sie richtig gesagt haben, hier bei uns am 21. März. Aber die Temperaturen so langsam, aber sicher kommt der Frühling. Erstmalig hatten wir jetzt hier diese Woche, zumindest hier bei uns in Oberbayern, 17, 18 Grad. Also der Winter scheint sich so langsam, aber sicher zu verabschieden. Und ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen, über die wir uns unterhalten möchten in dieser 160. Folge unseres Podcastes. Wir möchten sprechen über zwei Staatsbesuche, die unterschiedlicher kaum hätten sein können. Zum einen war der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz in China, zum anderen war der indische Staatschef Modi zu Besuch in Israel. Außerdem werden wir über brisante Informationen des russischen Geheimdienstes bezüglich einer möglichen Atombombe für die Ukraine sprechen und die neuesten Entwicklungen in Nahost und einen drohenden Krieg zwischen Iran und den USA unter die Lupe nehmen. Aber Frau Kneißl, zunächst, ich erwische Sie jetzt heute gerade wieder in Ihrer schönen neuen Heimat, in dem kleinen russischen Dorf. Sie waren aber jetzt wieder auch viel unterwegs. Sie waren in Riazan, haben dort unterrichtet. Also wie war Ihre Woche? Was haben Sie mitgenommen aus dieser Woche? Und wie war es mit den jungen russischen Studenten gemeinsam zu unterrichten und zu lernen?
Vielen Dank für die immer sympathische Nachfrage. Glücklicherweise sind wir soweit ja alle wohl auf. Immer noch viel, viel Schnee. Es gibt das russische Chanson Idiot Sneg, Idiot Sneg. Also es fällt Schnee, es schneit, es schneit. Und das tut es hier wirklich fast ununterbrochen. Ich bin im Schneetreiben in Richtung Riazan eben unterwegs gewesen. Nicht ganz ohne, aber bin sehr, sehr erleichtert, dass die Autofahrten gut, dass ich die gut gemeistert habe. Und die jungen Studenten in der Regionaluniversität, staatlichen Universität von Riazan, waren gestern wirklich eine Wonne. Also ich hatte eine besonders gute Gruppe und die hatten sich auch sprachlich vorbereitet. Ich bin noch nicht in der Lage, dass ich in russischer Sprache lernen kann, aber mit PowerPoint-Präsentationen, die ich vorab schicke, so sie sich vorbereiten können. Also es geht dann sprachlich. Und wir hatten eine sehr angeregte Debatte zu geopolitischen Fragen, Grenzverschiebungen im 20. Jahrhundert, Balkanisierung. Das ist ja ein Begriff, der vor allem mit dem Zerfall Jugoslawiens zusammenhängt, aber nicht nur dort. Erinnern wir uns an andere Staaten, die balkanisiert wurden, zerbrochen sind. Also das ist ein Thema, das auch in Russland vor dem Hintergrund des Jahres der Einheit, der nationalen Einheit, ein Thema ist, das auch in TV und Debatten immer wieder aufgegriffen wird. Und dazu haben wir gestern den Unterricht gehabt, mehrere Stunden, und bin mit einem sehr angenehmen Gefühl wieder nach Hause gekehrt.
Ja, das freut mich sehr zu hören und vielleicht auch für unsere Zuschauer. Sie haben heute mal ausnahmsweise einen mobilen Hotspot eingeschaltet, weil es noch Probleme mit dem WLAN gibt. Deswegen wollte ich hier auch noch hinzufügen, falls es mal zu Problem kommen sollte bei der Tonspur, dann liegt das einfach schlicht und einfach daran, dass es heute bei Ihnen ein wenig WLAN-Probleme gibt. Ich hoffe, bei unserem nächsten Podcast wird das wieder anders sein, aber es sind einfach sehr besondere Zeiten, Frau Kneißl, in denen wir hier unseren Podcast aufzeichnen. Und in diesen besonderen Zeiten gehören spektakuläre Gerichtsurteile mittlerweile mit dazu. So geschehen am vergangenen Wochenende bzw. am vergangenen Freitag. Dort hat das oberste Gericht der Vereinigten Staaten in einem wirklich spektakulären Urteil die meisten der von Donald Trump verhängten Zölle für ungültig erklärt. Das von Trump bemühte Notstandsgesetz ermächtige den Präsidenten nicht zur Verhängung von Zöllen. Das erklärten die Richter mit einer Mehrheit von 6-3 Richterstimmen. Dafür sei ausschließlich und nur der Kongress zuständig. Das Urteil war die bisher größte juristische Niederlage für den US-Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit. In einer ersten Trotzreaktion auf die Entscheidung des Supreme Court verhängte Trump dennoch am vergangenen Freitag einen neuen globalen Zollsatz von 10%, der ab Dienstag gilt, beziehungsweise seit Dienstag gilt. Dieser basiert auf einer anderen Rechtsgrundlage als die Zölle, die der oberste Gerichtshof für ungültig erklärt hatte, und kann auch ohne Verlängerung durch den Kongress für maximal 150 Tage gelten. Frau Kneißl, zunächst, wie bewerten Sie dieses Gerichtsurteil? Ist das tatsächlich ein schwerer Rückschlag für Trumps Zollpolitik, und wie sehen Sie auch seine Trotzreaktion darauf? Ganz klassisch im Trumpschen Stil, oder, Frau Kneißl, wie sehen Sie das?
Ja, Trotzreaktion ist der richtige Begriff. Er hat also kurz darauf eine Standpauke gegen den Supreme Court, den obersten Gerichtshof der USA, gehalten. Und er hat dann fast binnen Stunden einen neuen Zoll verhängt, nämlich 10% für alle und nicht mehr also diese verschiedensten Tarifstufen, die ihm eben jetzt untersagt wurden. Mein erster Gedanke dazu ist folgender. Man kann über die USA schimpfen, sprechen, wie man will, aber eines scheint dort immer wieder doch zu funktionieren. Das ist die klare Gewaltentrennung zwischen Exekutive, also in dem Fall Weißes Haus, die Regierung, einerseits Legislative, das ist im Fall der USA der sehr mächtige Kongress, und dann als dritte Säule der staatlichen Gewalt, und das sozusagen in einer klaren Abtrennung, die Judikatur, also der oberste Gerichtshof. Und das, obwohl Trump in seiner ersten Amtszeit dort auch einige Richter hat hineinwählen lassen, hineinbestimmt. Ja, also diese Richter werden ernannt auf Lebenszeit, also etwas kurios in meinen Augen, die eigentlich eher seiner Weltanschauung nahestehen. Und dennoch hat es diese klare Entscheidung, Sie haben gesagt, 6 Richter versus 3, dass Trump hier über seine Kompetenz hinausgegangen ist. Und das ist, was wir bei Trump immer wieder sehen. Also nehmen wir auch beispielsweise jetzt seinen Wunsch, vielleicht Krieg zu führen gegen den Iran. Das kann er nur mit einem grünen Licht seitens des Kongresses machen. Und er macht's nicht. Ja, also er holt gar nicht erst das Mandat des Kongresses ein. Und er hätte eben für diese Zölle auch zuerst sich mit dem Parlament, mit dem Kongress absprechen müssen. Und dort hätte es zu einer Debatte kommen müssen und dort hätte es eine Mehrheitsentscheidung geben müssen, um derartige Zölle zu verhängen. Und das finde ich jetzt einmal aus verfassungsrechtlicher Sicht her sehr interessant. Ja, also für eine rein analytische Betrachtung der politischen Situation in den USA kann man hiermit feststellen, behaupten, das System funktioniert weiterhin. Also es gibt eine klare Gewaltentrennung. Aber Trump, wie gesagt, trotz Reaktion hat gesagt, jetzt mache ich 10% für alle. Die Frage, die sich jetzt mal stellt, ist, wie werden diese Milliarden, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren so um die 63 oder 94 Milliarden US-Dollar, die von Firmen gezahlt wurden, die von Importfirmen, ja, jetzt irgendein Autohändler, aber die ja auch dann in weiterer Folge von den Konsumenten gezahlt wurden. Wie werden diese zu Unrecht geleisteten Zolle, das sind ja eine Art von Steuern, das ist eine Belastung, wie werden diese jetzt wieder zurückgezahlt? Also da ist die große Verwirrung, weil die müssen zurückgezahlt werden. Also da gibt es eine Rechtsentscheidung. Und der Begriff, der mir zu all dem eigentlich jetzt nur mehr einfällt, ist Big Confusion, also große, große Verwirrung, weil jetzt müssen sich hier die Finanzbehörden an die Arbeit machen und eruieren, wer hat wo welche Zahlungen leisten müssen, die sozusagen ohne Rechtsgrundlage erfolgten, und wie werden diese wieder zurückgezahlt. Und wir sprechen hier von wirklich hohen Beträgen, also es tut mir leid, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber die Rückzahlungsfrage ist eine, die sich jetzt mal als allererstes stellt. Und dann etwas für Präsident Trump, vielleicht muss ihm das seine Stabschefin, muss ihm das sein Vizepräsident nochmals klar erklären, er ist nicht der Generaldirektor der USA, ja. Er ist der Präsident. Er ist nicht der Generaldirektor einer großen Firma, der die Mehrheit im Aufsichtsrat hat, der die Aktienmehrheit hat und so weiter. Weil wenn sie nicht die Aktienmehrheit haben, dann müssen sie sich auch mit ihren anderen Aktionären absprechen. Aber er ist der Präsident der USA, der nicht die absolute Macht in Händen hält. Das politische System der USA ist auf einer sehr, sehr wohldurchdachten Gewaltentrennung aufgebaut. Und ich erinnere mich aus meinen Unterricht, den ich einst in Washington hatte. Ich habe in Georgetown mal mit einem Stipendium studieren dürfen. Und der für mich interessanteste Seminar, das ich dort belegte, war der US-Kongress und die US-Außenpolitik. Ich habe in sehr, sehr guter Erinnerung noch die Macht des Kongresses. Also in der Außenpolitik kann ein US-Präsident ohne das Mandat der Parlamentarier eigentlich wenig ausrichten. Und das haben vor ihm fast alle Präsidenten eigentlich gewusst. Ja? Also erinnern wir uns an den grausamen Irakkrieg zurück im Jahr 2003. Im Frühjahr 2003 gingen die USA mit ihren Verbündeten Großbritannien, Ungarn, Polen, Tschechien in den Irak hinein. Aber nachdem es zuvor eine Mehrheitsabstimmung dafür im Kongress gegeben hatte. Trump möchte Krieg führen gegen verschiedenste lateinamerikanische Staaten. Er möchte vielleicht einen Regime-Change im Iran vom Zaune brechen. Nur das kann er nicht im Alleingang. Er kann eben weder Zölle im Alleingang verhängen, noch Kriege erklären. Und das ist ihm weiterhin, glaube ich, nicht so bewusst.
Hm. Ja, und wie Sie richtig gesagt haben, es zeigt zumindest, dass der Rechtsstaat in den USA doch noch zu funktionieren scheint. Das ist ein gutes Zeichen, das aber natürlich jetzt zu einer, wie Sie es richtig genannt haben, zu einer Big Confusion bezüglich möglicher Entschädigungszahlung führen wird. Das wird interessant zu beobachten sein, wie das am Ende geregelt wird. Mir ist das bisher auch noch nicht bewusst, inwiefern das am Ende dann rechtlich alles vonstatten gehen wird. Und ja, Frau Kneißl, wir schauen mal rüber von den USA ins Nachbarland, nach Mexiko. Denn dort ist bei einem Militäreinsatz am Sonntag einer der wohl mächtigsten Drogenbosse des Landes, Nemesio Oseguera Cervantes, kurz genannt El Mancho, getötet worden. Der 59-Jährige war der Anführer des Kartell Jalisco und stand in Mexiko und den USA ganz oben auf den Fahndungslisten. Die Operation wurde nach offiziellen Angaben durch Geheimdienstinformation der US-Regierung unterstützt. El Mancho starb demnach an seinen schweren Verletzungen, während er nach seiner Festnahme noch per Hubschrauber nach Mexico City transportiert wurde. Nach der Bestätigung seines Todes brachen in mehreren Bundesstaaten gewalttätige Ausschreitungen aus. Kartellmitglieder wieder errichteten, brennende Straßensperren aus Lastwagen, Autos und Bussen. Bei dem Zugriff und den anschließenden Kämpfen in der Stadt kamen ersten offiziellen Angaben zufolge mindestens 7 Menschen ums Leben. In den betroffenen Regionen und den Tourismusgebieten wurde das öffentliche Leben aus Sicherheitsgründen fast vollständig eingestellt. Aufgrund der Unruhen wurden auch zahlreiche Flüge gestrichen. Die USA und Kanada haben Reisewarnungen herausgegeben und ihre Bürger dazu aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Ja, Frau Kneißl, in den westlichen Medien ist die Sorge groß, dass dieses Land, in dem ja auch dieses Jahr zahlreiche Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden soll, nicht gerüstet ist für diese Probe, und einige sprechen schon von einem möglichen Bürgerkrieg, der da aufziehen könnte. Also wie haben Sie das verfolgt und wie halten oder was halten Sie auch davon, dass das Ganze auf ausdrücklichem Befehl und mit Geheimdienstinformation der US-Regierung stattgefunden hat? Einige sagen jetzt, da lässt Trump seinen Worten Taten folgen. Er hatte das angekündigt, gegen die Drogenkriminalität vorgehen zu wollen. Also wie schätzen Sie das ein und sehen Sie da tatsächlich bürgerkriegsähnliche Zustände in Mexiko aufziehen, oder ist das vielleicht doch nur eine Momentaufnahme gewesen, Frau Kneißl?
Ja, das waren die schrecklichen Bilder, die Samstag, Sonntag über die Bildschirme kamen und die in den USA für sehr, sehr große Aufregung sorgten. Schon das einfach aus dem Grund heraus, nicht nur, dass es ein Nachbarstaat ist, sondern dass Zehntausende, vielleicht auch Hunderttausende US-Amerikaner dort auf Flughäfen, in Hotels, wie auch immer, gefangen waren, ob als Touristen oder weil sie dort einfach leben, ja, als US-Staatsbürger. Das heißt, alles, was in Mexiko passiert, hat für die USA eine große Bedeutung aufgrund der demografischen und geografischen Verbindungen. Folgendes zu Ihren Fragen. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, die seit, glaube ich, rund einem Jahr die Amtsgeschäfte führt und mit vielen Problemen, nicht nur mit den Zöllen aus Washington und mit der Persönlichkeit Trump konfrontiert ist, sie sagt in erster Name Folgendes. Wir haben mit Intelligence, also mit nachrichtendienstlicher Hilfe der USA, diese Operation gestartet, aber nicht mit der physischen Mitwirkung von US-Sondereinsatztruppen, was auch immer. Das war ihre Aussage. Wenn wir das mal so hinstellen als korrekte Arbeitsthese, dann muss man hier aber vielleicht auch noch Folgendes einfügen. Ich sah einen Bericht auf einem US-Sender, ich glaube, es war auf der Nachrichtenagentur Reuters, dass offenbar hier jetzt eine neue Qualität an nachrichtendienstlichen Methoden da ist. Es wurden offenbar, wir sind wieder bei dem bekannten Thema künstliche Intelligenz, Algorithmen, man sah einen Einsatzraum in diesem Bericht, wo verschiedenste Daten in einer Form zusammengeflossen sind, die die Identifizierung von Zielobjekten um einiges vereinfachen. Also den Personen, den Verbrechern, wie auch immer, die man versucht sozusagen aus dem Gefecht herausholen, lange suchen, sondern hier gibt es eine neue Qualität von Identifizierung. Das ist das, was sich mir aus diesem Bericht von Reuters erschlossen hat. Und es sind dann offenbar Sondereinsatzgruppen der mexikanischen Behörden, also haben zum einen den Kartellchef getötet, plus viele weitere Personen, woraufhin es aber zu großen Racheaktionen der verbliebenen Kartellmitglieder kam. Und da sprechen wir von fast militärisch, paramilitärisch organisierten Einheiten. Hier ein Wort aus den russischen Medien, was ich hier las, war Folgendes, und das war nicht zum ersten Mal ein derartiger Bericht, dass einige dieser Kartellpersonen offenbar militärische Expertise, Drohnenexpertise einsetzen, die sie sich auf dem ukrainischen Schlachtfeld erworben haben. Also davor wurde von russischer Seite schon vor Monaten gewarnt, dass auf dem ukrainischen Schlachtfeld ja eine ganze Reihe von Paramilitärs als Söldner tätig ist, vor allem aus Kolumbien, aber nicht nur von dort. Und dass die sich mittlerweile hier eine Kampfexpertise erworben haben, die sie eben auch in der Konfrontation mit dem mexikanischen Staat zum Einsatz bringen. Das waren unter anderem die Medienberichte, die hier in Russland veröffentlicht wurden. Die Bilder, die ich auf einigen Videos sah, waren grauenhaft. Also es wurden Polizisten, Militärs der mexikanischen Armee hingeschlachtet. Es kam offenbar auch auf dem Flughafen von Guadalajara zu richtigen Gefechten. Also wir sprechen hier nicht mehr von einem Kartell, das im Narkoterrorismus, wie das Wort heißt, Geschäfte macht, sondern die verfügen über Kampfkräfte, über von Drohnen bis zu eben schweren Gefechtsmitteln, dass wir wirklich von einem Staat im Staate sprechen können. Und das war und ist der Vorwurf verschiedenster US-Administrationen. Trump macht's am lautesten. Aber erinnern wir uns an die Zeit von Reagan in den 1980er Jahren. Bereits damals hatten wir ja eine Art Stellvertreterkrieg, zum einen von den USA finanzierte Paramilitärs, ob jetzt El Salvador, ob Kolumbien. Mexiko war damals noch kein Schauplatz. Aber das ist in gewisser Weise ein Thema, das sich über Jahrzehnte schon hinzieht und das hier jetzt in einer wirklich sehr, sehr grausamen Brutalität aufgebrochen ist. Ich würde sagen, es ist noch zu früh zu sagen, der mexikanische Staat als solcher hat sich durchgesetzt oder diese Auseinandersetzung zieht sich noch hin, weil man hat zwar sozusagen den Kopf geköpft dieses Kartells, aber es gibt eben Rachefeldzüge der verbliebenen Kartellmitglieder und ein solches Kartell kann sich jederzeit wieder neu aufstellen. Also die Situation in Mexiko ist aus vielen Gründen sehr, sehr besorgniserregend und der Vorwurf, es hätte hier sozusagen sich ein Staat im Staate herausgebildet über Drogengeschäfte, der ist, würde ich sagen, ersichtlich.
Hm. Ja, und es ist eben auch gerade hier in Deutschland eine große Diskussion ausgebrochen, vor allem was die Sicherheit in diesem Land angeht, rund eben auch um die Austragung der Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in Mexiko, den USA und Kanada stattfinden wird. Da gibt es doch große Bedenken bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen in diesem Land. Frau Kneißl, wir werden das weiterhin beobachten und kommen jetzt aber zu einem, wie ich finde, wirklich sehr spannenden Staatsbesuch, der stattgefunden hat. Indiens Premierminister Narendra Modi war nämlich diese Woche zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Israel. Eine Reise, die in politischer, wirtschaftlich und auch in militärischer Hinsicht gewichtige Signale setzt. Vor der Abreise hat Modi betont, dass Indien und Israel inzwischen eine robuste und vielschichtige strategische Partnerschaft verbindet, die in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen sei. Der indische Premier hat in Jerusalem sowohl Benjamin Netanyahu als auch den Präsidenten Isaac Herzog getroffen und eine Rede vor der Knesset gehalten. Modi ist somit der erste indische Regierungschef, der eine Rede vor dem israelischen Parlament gehalten hat. Sowohl die israelische als auch die indische Presse schrieben daher von einem historischen Moment. Modi kündigte an, er wolle Netanyahu mit Netanyahu Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der Zusammenarbeit erörtern. Netanyahu sagte beispielsweise, dass die Kooperation besonders fruchtbar sei, da Indien und Israel als demokratische Länder außerhalb der muslimischen Mehrheitswelt in der Region gemeinsame Interessen im Kampf gegen den extremistischen Islam teilen. Die bilaterale Zusammenarbeit, sie erstrecke sich daher nicht nur auf Drohnen und Cybersecurity, sondern auch auf die Abstimmung in Sicherheitsfragen und strategischen Planung in einer konfliktträchtigen Region. Besonders eng ist die Kooperation im Militärbereich. Israel gehört zu den wichtigsten Waffenlieferanten Indiens und neue Rahmenvereinbarungen sollen den Zugang zu sensibler Militärtechnologie erleichtern. Darüber hinaus wollen beide Länder ihre Partnerschaft in Forschung, erneuerbaren Energien und digitaler Infrastruktur ausbauen. Jerusalem denkt in diesem Kontext über den Status einer besonderen strategischen Partnerschaft nach. Das ist bislang nur wenigen Staaten vorbehalten. Ja, Frau Kneißl, wie sehen Sie diesen Staatsbesuch von Modi in Israel? Welche Spuren hinterlässt das? Und war das für Sie auch tatsächlich ein historischer Moment, als Modi in der Knesset diese Woche gesprochen hat?
Ja, absolut. Und es wurde weltweit diesem Besuch Aufmerksamkeit geschenkt. Für Netanyahu war es die große Bühne. Er konnte damit demonstrieren, er ist nicht isoliert, er ist nicht der Kriegsverbrecher sozusagen, mit dem man nicht die Hand schütteln möchte, und dass seine bilaterale Diplomatie sich jetzt nicht ausschließlich auf Washington konzentriert, wo er immerhin schon 7-mal war im letzten Jahr, sondern dass er auch Besucher empfangen kann. Und Modi hat ihm zweifellos damit eine große Bühne gegeben, hat demonstriert mit Umarmungen, Wangenküssen. Man hat sich in indischer Nationaltracht beiderseits gezeigt. Also es war viel, viel Inszenierung bei diesem Besuch. Es ging hier nicht jetzt um ein sachliches, geschäftliches Beisammensein, sondern, wie Sie in Ihrer Frage ausführlich erwähnen, die militärischen Kontakte, der geheimdienstliche Austausch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist umfassend. Und Indien hat für Israel in den letzten Jahrzehnten in vielfacher Hinsicht immer wieder eine Rolle gespielt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sich mit der Regierung Modi, die jetzt auch schon seit vielen Jahren im Amt ist, eine Partei an der Macht ist in Indien, die sich als national-hinduistisch-religiös in mancher Hinsicht, ja, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber in mancher Hinsicht deckt mit der nationalreligiösen Ideologie des Likud, dem Netanyahu vorsteht. Es geht in beiden Fällen um nationalreligiöse Fragen. Also die hinduistische nationalreligiöse Partei Modis, die sich in vielfacher Hinsicht auch in eine Konfrontation mit der muslimischen Bevölkerungsgruppe in Indien befindet. Und hier schwingt dann auch immer wieder die Auseinandersetzung mit dem Nachbarn Pakistan hinein. Das ist etwas, was das Indien eines Modi massiv unterscheidet von einem Indien der Gandhi-Dynastie und anderer, als die Kongresspartei an der Macht war. Ich will da jetzt nicht die Feinheiten des indischen, sozusagen dieser Konfrontation, dieser ideologischen Konfrontation innerhalb Indiens überbewerten, aber ich wage mal zu behaupten, dass die Kongresspartei stärker in diesem alten Süd-Süd-Denken und in diesem alten auch antikolonialen Denken drinnen war. Modi ist ein sehr selbstbewusst agierender nationalreligiöser Politiker. Und damit deckt er sich, würde ich sagen, im Persönlichkeitsprofil mit der Person Netanyahu. ohne jetzt zu sagen, die beiden seien sozusagen ideologische Brüder, das nicht. Aber es war eine Herzlichkeit, ob diese jetzt nur für die Bilder demonstriert wurde und Modi hier ein geschickter Fuchs ist, weiß ich nicht. Aber in den arabischen Medien beispielsweise, ich habe hier ein paar Artikel gelesen rund um diesen Besuch, da stellt man sich die Frage, ja, wo ist das Indien, das doch den antikolonialen Kampf der Palästinenser, das doch immer die Zwei-Staaten-Lösung, also eine Staatlichkeit für Palästina, auch auf ihre Fahnen schrieb. Also dieses Indien ist derzeit auf der Weltbühne nicht in der Form vorhanden. Was man grundsätzlich sagen kann zu der, sage ich mal, jetzt geschickten Außenpolitik Indiens ist, sie halten sich in alle Richtungen den Rücken frei. Also sie sind zum einen in den Jahren zu einem sehr, sehr wichtigen Partner Russlands aufgestiegen, halten aber auch alle Türen in Richtung USA offen, lassen sich hier nicht unter Druck setzen von der EU. Wenn diese angereist kommt und ihnen erklären will, wo es lang geht, also da gibt es eine sehr klare selbstbewusste Positionierung Indiens gegenüber der EU. Und man hat mittlerweile auch ein neues Kapitel zu China aufgeschlagen. Hier geht es um eine gewisse Stabilisierung, die letztes Jahr auf dem Shanghai-Kooperationsgipfel in China ihren Anfang nahm. Also Modi ist ein Gewinner in gewisser Weise. Modi ist für Netanyahu ein wichtiger Partner, auch aus einem anderen Grund jetzt noch heraus, das wird sich in den nächsten Monaten, glaube ich, zeigen. Da sind wir wieder bei der Demografie, ein hochinteressantes, wichtiges Thema. Seit den Ereignissen vom 7. Oktober, also seit dem Hamas-Massaker, sind Palästinenser aus dem Gaza, Palästinenser aus dem Westjordanland mehr oder weniger abgeschnitten vom Arbeitsmarkt Israel. Der israelische Bausektor, viele andere Arbeitsplätze würden in Israel nicht funktionieren, gäbe es nicht die Palästinenser, die hier teils zu Dumpinglöhnen diese Arbeit verrichteten. Der 7. Oktober 2023 hat hier alles verändert. Und Israel hat mittlerweile Arbeiter angeworben aus Südasien, also unter anderem aus Indien. Bei dem Besuch Präsident Putins in Indien vor einigen Monaten wurde ein ähnliches Abkommen abgeschlossen. Es kommen jetzt systematisch in größerem Umfang Arbeitskräfte aus Indien nach Russland. Also Indien ist auch Exporteur von Arbeitskräften. Und das spielt eine zunehmende Rolle auch in derartigen Wirtschaftsbeziehungen. Also da geht es jetzt nicht nur darum, was ist das eigentliche Handelsvolumen, wer verkauft wem wie viel Militärmaterial. Und das ist im Fall Indien und Israel ein sehr intensives Volumen, sondern es geht mittlerweile auch um wichtige Themen wie, wer macht die Arbeit, ja? Und wenn die Palästinenser aus dem israelischen Arbeitsmarkt ausgesperrt werden, aus verschiedensten Gründen, dann ersetzt man diese durch importierte Arbeiterkontingente, die temporär hereingeholt werden. Ähnlich wie es die Vereinigten Arabischen Emirate machen, wo man als Inder, Nepalese, wie auch immer, also es sind vor allem Menschen aus Südasien, für eine Dauer von meistens rund 2 Jahren ein Arbeitsvisum erhält, dann wieder weg muss. In manchen Ausnahmefällen kann man länger bleiben oder wiederkommen. Aber der indische Subkontinent, ja, und da nehme ich jetzt eben auch die indischen Nachbarstaaten rein, Pakistan und die ja einst einmal in einem britischen Empire da verbunden war, bis dann die Briten sehr brutale Grenzen zogen. Dieser Raum ist aus demografischer Hinsicht nicht nur interessant, sondern mittlerweile wirklich ein Faktor für den Export von Arbeitnehmern.
Ja, sehr interessant, was Sie da ausführen, Frau Kneißl. Und wir blicken mal auf einen weiteren Staatsbesuch, der jetzt vor allen Dingen auch hier in meiner Heimat in Deutschland für hohe Wellen geschlagen hat. Friedrich Merz war jetzt nämlich diese Woche für insgesamt 3 Tage in China. Es war seine erste China-Reise, seitdem er die Amtsgeschäfte im vergangenen Jahr übernommen hat. Er hat dort am Mittwoch Staatspräsident Xi Jinping getroffen, um mit ihm dort die bilateralen Beziehungen sowie wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen zu besprechen. Sie haben bei ihrem Gipfeltreffen in Peking eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern angekündigt. Xi äußerte seine Wertschätzung für das gemeinsame Verhältnis. Er habe den chinesisch-deutschen Beziehungen immer große Bedeutung zugesprochen, wie er sagte. Er sei bereit, gemeinsam mit dem Bundeskanzler daran zu arbeiten, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Deutschland auf ein neues Niveau zu heben. Deutschland hat über viele Jahre stark auf den chinesischen Markt gesetzt und China als Motor für Wachstum und Handel gesehen. Doch diese Beziehung, sie ist zunehmend geprägt von wirtschaftlicher Konkurrenz und strukturellen Ungleichgewichten. Chinesische Firmen sind in traditionellen deutschen Industriesektoren wie Maschinenbau oder Automobilbau wettbewerbsfähig geworden und deutsche Exporte nach China sind zuletzt stark gesunken. Gleichzeitig steigen die chinesischen Exporte nach Deutschland, was zu einem wachsenden Handelsungleichgewicht führt. China ist dabei neben den USA Deutschlands wichtigster Handelspartner, gemessen am Außenhandelsumsatz. Dazu schreibt das Handelsblatt jetzt diese Woche, das Handelsbilanzdefizit stieg gegenüber dem Vorjahr um gut ein Drittel. Die Ausfuhren nach China sind 2025 um fast 10% eingebrochen. China ist auf Platz 6 der wichtigsten deutschen Exportpartner gerutscht. Frau Kneißl, wie haben Sie dieses Treffen von Merz in China verfolgt und mit welchen Herausforderungen sehen Sie auch Deutschland in den Beziehungen, vor allen Dingen auch in den Handelsbeziehungen zu China konfrontiert?
Es geht bei diesem Besuch von Kanzler Merz in der Volksrepublik China vor allem um eines, die deutsche Exportindustrie. Und was war und ist theoretisch noch das wichtigste Exportgut Deutschlands? Es ist das deutsche Automobil. Ob das jetzt Volkswagen ist oder die BMW-Gruppe, das sind in den letzten 3 Jahren gewaltige Einbrüche zu verzeichnen. War vor 10 Jahren noch das Statussymbol eines Chinesen, der es sozusagen geschafft hat, der in den höheren Mittelstand aufgerückt ist, war das ein BMW, war das ein Mercedes, das hat sich mittlerweile erübrigt. Man produziert national, man schafft sozusagen den chinesischen BMW. Und die sind ja mittlerweile auch weltweit unterwegs, nicht nur hier auf den russischen Straßen, das ist auch im arabischen Raum zunehmend der Fall. Und wir sehen, wie billig chinesisch Elektroautos auch die Versuche der deutschen Industrie, auf den E-Markt ihre Experimente zu machen, auch dort sozusagen marginalisiert werden. Also ich sage immer, jeder deutsche Bundeskanzler ist, wenn er vor allem nach China fährt, ein Autokanzler. Was nun hier Merz theoretisch erreicht hat, deutsche Autoindustrie, weiß ich nicht. Aber Sie haben die Zahlen genannt, wie stark die Exportwirtschaft Deutschlands hier bereits eingebrochen ist auf dem chinesischen Markt. Und das spricht Bände, ja. Viele deutsche Politiker haben auch ihre chinesischen Gegenüber immer wieder vor den Kopf gestoßen, indem sie ihnen also Lektionen erteilten, in welchen Bereichen auch immer, ob es jetzt um Freihandel ging oder um Gesellschaftspolitik, Menschenrechte. Ich denke da auch an die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die also den Chinesen allein. Wir hatten in Vorbereitung dieses Besuches auch ein Debakel für den deutschen Außenminister, der vor ein paar Monaten schon mal diesen Besuch vorbereiten, aber dann hat er keinen einzigen Termin erhalten in Peking und musste diesen Besuch sozusagen wieder abbrechen. Irgendwann gelang es ihm dann, den Besuch vorzubereiten. Aber das alles zeigt, wie stark der Motor zwischen China und Deutschland eigentlich stottert. Also hier sind jetzt, würde ich mal sagen, einige schöne Bilder entstanden. Es wurden nette Reden geschwungen. Aber ich glaube, wenn man an der Oberfläche etwas kratzt, da stimmt einiges nicht. Und die deutsche Exportwirtschaft leidet gewaltig unter diesen Einbrüchen. Also der Verlust des US-Marktes durch die Zölle, der Verlust des russischen Marktes durch die Sanktionen, die man sich selbst auferlegt, gewisse Realitäten in der neuen Weltordnung bricht einfach auch der Faktor China für Deutschland immer stärker weg. Was von diesem Zug bleiben wird in ein paar Monaten, in einem Jahr, wissen wir noch nicht. Aber ich würde diesen Besuch jetzt nicht beimessen. Hier wurde der große Durchbruch für die deutsche Exportwirtschaft erreicht, wie beispielsweise bei dem Besuch von Gerhard Schröder, der einst sehr, sehr kritisiert wurde. Das war, wenn ich mich so recht erinnere, im Jahr 2002 oder 2003, als er damals auch bereit war, wieder Zusammenarbeit im Rüstungsbereich. Erinnern wir uns, nach den Tiananmen-Massakern im Jahr 1989 gab es sozusagen eine große Isolation Chinas durch den Westen. Und Schröder war, wenn ich mich recht erinnere, der Erste, der das durchbrach und konnte damit eigentlich einläuten, einen gewissen Boom für die deutsche Autoindustrie auf dem chinesischen Markt. Darum ging es ihm damals.
Ja, das waren noch die guten alten Zeiten, in denen wir auch zu China noch ein etwas erwachseneres Verhältnis gepflegt haben. Und ja, Frau Kneißl, wir blicken jetzt mal zum Ende unseres Podcasts hin, zu einer ja wirklich brisanten Information, die diese Woche vom russischen Inlandsgeheimdienst, dem SWR, mitgeteilt wurde. Es wurde nämlich mitgeteilt, dass London und Paris derzeit aktiv daran arbeiten, der Ukraine eine Atombombe zur Verfügung zu stellen. Dabei wollen Frankreich und Großbritannien alles so gestalten, dass die Ukraine angeblich selbst eine Atombombe entwickeln könnte. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Föderationsrates, Konstantin Kosachew, sagte dazu: Dabei ist es unzweifelhaft, dass die Ukraine ohne Unterstützung von außen keine Möglichkeit hat, solche Entwicklungen eigenständig voranzutreiben. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden des Föderationsrates und auch dem stellvertretenden Sprecher des Oberhauses des russischen Parlaments sei es auf Grundlage dieser Information vernünftig anzunehmen, dass London und Paris sich auch um Berlin bemühten, die Rolle eines Sponsors, Organisators oder Verbindungsgliedes irgendeiner Art von Deckung in dem Plan zu übernehmen, so sagte Kosachew. Das heißt im Gegenzug, Deutschland besitzt einen Teil der Information darüber, was hier vor sich geht und über seinen Teil der Verantwortung. Er sagte, Berlins mutmaßliche Verwicklung in dieses abenteuerliche Unternehmen, auch wenn es nicht bis zum Ende durchgeführt wurde, solle Gegenstand einer Untersuchung im deutschen Parlament werden. Der Senator fügte außerdem hinzu, russische Abgeordnete schickten auch eine Bitte um Nachforschung an ihren britischen und französischen Kollegen wie auch an die Abgeordneten des deutschen Bundestages. Frau Kneißl, wirklich ja hochbrisante Informationen, die da durchgesickert sind vom SWR jetzt in dieser Woche. Wenn dem tatsächlich so sei und diese Information glaubwürdig sei, diese Information glaubwürdig sind, was würde das bedeuten für die Beziehung der beiden Länder? Und wenn das tatsächlich, also vielleicht auch mal als Frage formuliert, glauben Sie, diesen Informationen des SWR? Ist da wirklich was dran, zum einen? Und zum anderen, was würde es bedeuten, wenn die Ukraine von ihren Partnern im Westen eine Atombombe zur Verfügung gestellt bekommen würde? Das wäre wahrscheinlich die finale Eskalation dieses Krieges, oder, Frau Kneißl?
Ja, absolut. Also wann immer das Thema Atomwaffen fällt, ist hier Feuer am Dach. Erinnern wir uns auch an den 24. Februar 2022, damals zeitgleich die Rede von Volodymyr Zelensky in Davos, in der Münchner Sicherheitskonferenz hat er damals gesprochen, dass er Interesse hätte, eine Atombombe zu erhalten. Und in der Auflösung der Sowjetunion in den 1990er Jahren gab es unter anderem die Vorgabe, dass die Ukraine ihre Atomwaffen, ihr Arsenal auflöst und sich einem gewissen blockfreien, neutralen Status auferlegt. Das waren diese sehr schwierigen Verhandlungen in den 1990er Jahren. Da war das Thema auch, was passiert mit den Atomwaffenarsenalen. Eines, ich erinnere mich damals als noch sehr junge Diplomatin, das war das Dauerthema der frühen 90er Jahre. Und das bricht jetzt neu auf. Und in den russischen Debatten, egal ob jetzt in der Duma, Sie haben Konstantin Kosachev zitiert, der hat hier also die wesentlichen Themen klar benannt. Es war in vielen Kommentaren medienmäßig, es war das Thema der letzten Woche hier in Russland. Und wenn es um die Verwicklung Deutschlands geht, Deutschland hat hier, glaube ich, ziemlich rasch gesagt, nein, wir haben damit nichts zu tun, weil wir sind ja auch gebunden durch den 2+4-Vertrag. Also das war jener Vertrag, der dann auch die Türen öffnete für die deutsche Wiedervereinigung. Und da ging es auch eben um diese Frage, wird Deutschland eines Tages eine Atommacht oder nicht? Das wurde damals klar untersagt. Also es sind hier... Es hat hier für eine gewaltige Debatte gesorgt. Und ich, weil Sie mich gefragt haben, traue ich diesen Informationen, was halte ich von diesen Informationen? Ich würde sagen, ich traue mittlerweile allen alles zu. Und wir sind in einer bedauerlichen Situation, wo viel nicht klar ist, mit welchen Einsätzen gespielt wird, wenn man von einer Verbreiterung des Nuklearwaffenarsenals spricht, egal ob es jetzt hier um die Ukraine geht oder um andere Staaten. Also erinnern wir uns an die Dauerfrage Iran, hatte Iran Atomwaffen oder nicht? Erinnern wir uns daran zurück, das war das große Oha-Erlebnis für den Rest der Welt, als Indien und Pakistan plötzlich Mitte der 90er Jahre veröffentlichten, wir haben Atomwaffen. Also was bleibt noch übrig von dem Nichtverbreitungsvertrag, dem Non-Proliferation Treaty? Was bleibt überhaupt noch übrig von all den Abrüstungsverträgen, Kontrollverträgen, die man in den letzten 3-4 Jahrzehnten erarbeitet hatte, um eben diese wesentliche Sicherheitsfrage unter Kontrolle zu halten. Also da bleibt nicht mehr sehr viel übrig. Und vielleicht gibt es einige Beamte im britischen oder französischen Verteidigungsministerium, die hier in irgendeiner Weise in die Geschichtsbücher eingehen wollen. Aber es ist ein gewaltiges Spiel mit dem Feuer.
Es ist ein gewaltiges Spiel mit dem Feuer. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen, Frau Kneißl. Und wir blicken mal zum Abschluss unserer heutigen Folge noch auf eine brisante Aussage des US-Gesandten in Israel, Mike Huckabee. Er hat nämlich einige arabische Staaten im Interview mit Tucker Carlson ziemlich verärgert. Er hat unter Berufung auf das Buch Genesis, hat ihn Tucker Carlson gefragt, ob der moderne Staat Israel ein Anrecht auf die Länder habe, die Gott Abraham laut Bibel verheißen habe und die sich vom Euphrat bis zum Nil erstrecken und einen großen Großteil des Nahen Ostens umfassen. Daraufhin antwortete Mike Huckabee, ich zitiere ihn einmal, es wäre in Ordnung, wenn sie all dies nehmen würden. Mit sie ist Israel gemeint. Aber ich glaube nicht, dass es heute darum geht. Er fügte außerdem hinzu, wir sprechen über das Land, in dem der Staat Israel heute lebt und in dem er Frieden haben will. Obwohl der Botschafter offensichtlich versuchte zurückzurudern, ließen seine Aussagen diplomatische Kanälen wahrlich glühen. US-Politiker versuchten sich in Schadensbegrenzung. Laut einem Bericht von Politico hätten hochrangige Vertreter der US-Regierung umgehend verschiedene arabische Staaten kontaktiert, um klarzustellen, dass Huckabees Worte nicht die offizielle Politik der Vereinigten Staaten widerspiegelten. Unter anderem habe auch Vizeaußenminister Chris Landau besorgten Regierung versichert, es handle sich dabei um persönliche Ansichten des Botschafters. Frau Kneißl, wie sind denn solche Aussagen einzuschätzen zum einen und zeigt sich da womöglich die wahre Gesinnung eines solchen Menschen? Hat er sich da selbst verraten? Wie sehen Sie das, Frau Kneißl?
Das ist ein altes, heißes Thema. Ende der 1980er Jahre befasste die, für die ich damals recherchierte, an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Und ich hatte damals auch Gelegenheit, den früheren israelischen UNO-Botschafter Yehuda Blum zu treffen, der damals Professor dort war. Ich war junge Studentin und ich schrieb eine Dissertation über Grenzfragen in Israels. Zur Erinnerung für uns alle, Israel hat nie sein Staatsgebiet festgelegt. Israel wirkt mehr im Sinne von Frontier, also einem ständigen Vorstoßen, wo Grenzräume geschaffen werden, militärisch, Siedlungsausbau. Israel hat nie Grenzlinien festgelegt im Sinne von richtigen Borders. Also im Englischen haben wir den Begriff Grenzraum, Frontier, Grenzlinie, Border, Boundary. Ich habe mich damit ausführlich rund um meine Dissertation beschäftigt und ich stieß in Israel auf sehr unterschiedliche Konzepte. Und eines war dieses nationalreligiöse Konzept, eben vom Euphrat im Irak bis zum Nil. Das alles ist Siedlungsgebiet der 12 Stämme Israels und darauf hätte man ein biblisches Anrecht. Wir hatten in Israel sehr lange eine starke Kluft von zumindest zwei Denkschulen. Da waren zum einen die Nationalreligiösen, die jahrzehntelang in der Minderheit waren, eben mit diesem Nil zum Euphrat-Konzept, das beispielsweise auch ein Yehuda Blum in den 1980er Jahren UNO-Botschafter Israels vertrat. Und wir hatten auf der anderen Seite, ich würde sagen, mindestens 50% der israelischen politischen Klasse und der Bevölkerung, die sagten, das alles interessiert uns nicht, wo die Stämme Israels gesiedelt haben. Uns interessieren Sicherheitsfragen, Landwirtschaftsfragen, Wasserfragen und diese Gebiete wollen wir, also beispielsweise Golan, Jordantal und so weiter. Mittlerweile sehen wir aber, dass sich die Nationalreligiösen in eine Mehrheit von mindestens 50% plus versammelt haben, wenn nicht mehr. Interessant unter Anführungszeichen war beispielsweise auch die Stellungnahme von Yair Lapid. Er ist theoretisch der Sprecher der Opposition, war zeitweise mit Netanyahu auch in Abwechslung tätig. Jedenfalls Yair Lapid ist mehr dem, wenn man so will, sozialistischen Lager der Opposition zuzurechnen. Aber selbst in Yair Lapid hat vor 3 Tagen Folgendes gesagt: Wenn es den israelischen Sicherheitsinteressen dient, dann bin ich natürlich für ein Konzept vom Euphrat bis zum Nil. Ja. Also mittlerweile haben wir fast die gesamte israelische politische Klasse, die das vertritt. Und ein Mike Huckabee wurde zwar jetzt zurückgepfiffen von Teilen des US-Außenministeriums, aber ich würde mal sagen, es ist nicht so ganz seine nur persönliche Meinung. Er spiegelt das wider, was in Israel bedauerlicherweise mehrheitsfähig ist. Also was nicht mehr der Diskurs einiger nationalreligiöser Extremisten ist, sondern das ist mittlerweile das anerkannte Konzept, ja. Was wiederum bedeutet, dass man sich aus Washingtoner Sicht eigentlich ein Riesenproblem schafft mit den sogenannten arabischen Verbündeten, ja, weil in diesem vom Euphrat bis zum Nil bedeutet, dass auch also Ägypten, also Teil eines solchen biblischen Konzepts ist. Vergessen wir nicht, der Moses wurde als Kind am Nil ausgesetzt, die Rückkehr aus dem ägyptischen Exil und so weiter. Alle Bibel dargestellt und daher sozusagen werden hier diese biblischen Ansprüche erhoben. Es ist fatal, ja. Es ist mehr als fatal, in welchem Umfang hier, ob es jetzt das Buch Genesis ist, ob es die Tora, ob es die Bibel grundsätzlich ist, in welchem Umfang die einer politischen Ideologie sind, einer politischen Praxis. Ja, wir sind ja hier nicht nur jetzt in irgendwelchen akademischen Diskussionen, wir sind in einer politischen Praxis, in der Menschen, die palästinensischen Landwirte, die Bevölkerung, ausgesiedelt werden. Zeitgleich nämlich mit dieser Aussage von Huckabee ist was passiert in Israel? Man hat weite Teile der verbliebenen palästinensischen Gebietes in israelische, muss man da sagen, in gewisser Weise annektiert. Man hat es nicht annektiert, das wäre der falsche juristische Begriff, aber man hat es erklärt zu israelischem Gemeindeland. Ja, also man kann jetzt sozusagen, wo immer vorher noch palästinensische Bauern ihre Ölbäume hatten oder ihre Wasserquellen, was auch immer, das alles ist jetzt per Gesetz zu israelischem Gemeindeland umgewandelt worden und entspricht eigentlich einer massiven fortschreitenden Annexion. Auch dazu habe ich keinen Aufschrei, keinen Protest lautstark zumindest vernommen. Es gab einige Proteststimmen in gewissen Außenministerien. Man hat in Moskau das bedauert, aber einen wirklichen Aufschrei habe ich zumindest auch auf europäischer Ebene nicht gehört. Und daher, was wir beobachten, ist zum einen derartiges Poltern, ja, das dann im Interview wie mit Tucker Carlson Schlagzeilen macht. Aber andererseits passiert de facto in der tagtäglichen Praxis eine völlige Landnahme durch die Israelis. Und die könnte nicht am Jordan stoppen, sondern die könnte dann wirklich weiterreichen. Es sind sehr extreme Konzepte. Und ich würde mal sagen, Mike Huckabee, auch wenn er hier teilweise wieder zurückgerudert ist und wie gesagt vom Außenministerium der USA zurückgepfiffen wurde, es ist etwas, was in Israel mehrheitsfähig ist und was dann aber auch in Europa niemanden wirklich mehr aufregt.
Ja, daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt, an dieses tägliche Unrecht, was dort geschieht. Das wird einfach hingenommen. Sie haben ganz richtig gesagt, es gibt keinen politischen oder medialen Aufschrei mehr. Es ist Usus geworden in der Außenpolitik. Und ja, Frau Kneißl, für heute soll es das mit unserem Podcast gewesen sein. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre wie immer sehr kompetenten Einschätzungen. Bin froh, dass dass der mobile Hotspot hier überlebt hat. Einmal hatten wir einen kurzen Abbruch, aber ansonsten ist, glaube ich, alles mehr oder weniger gut angekommen. Und jetzt wünsche ich Ihnen, Frau Kneißl, ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden werden.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, für das wie immer sehr interessante Gespräch. Und ich wünsche all unseren Zuhörern auch einen friedlichen Sonntag und vielleicht so etwas wie eine Schneeschmelze. Wir bräuchten es hier dringend. Es sind zu viele Tonnen von Schnee rundum. Ich schaue also wirklich hier kaum mehr über den Zaun. Alles schneeweiß, aber das wird schon.
Ja, Winter Wonderland bei Ihnen weiterhin und ja auch an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere neue Erkenntnis aus diesem Podcast mitnehmen. Ja, und jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.